Und wir danken dir, dass wir dich haben durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Den Geist, der uns in aller Wahrheit führt und leitet, der uns tröstet, der uns gegeben ist in dieser Weltzeit, hier auf Erden mit dir verbunden zu sein. Danke, Heiliger Geist, dass du uns alles erklärst, alles offenbarst. Herr, danke, dass dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Herr, und du schneidest immer wieder hindurch. Du bist der beste Chirurg, der wegschneidet, was nicht hingehört. Der trennt das Geistige vom Ungeistigen. Der trennt das Seelische von dem, was von dir ist. Halleluja, Vater. Und ich weiß nicht, jeder mag das, aber wir hier lieben das. Wir lieben das, von dir beschnitten zu sein und danach freier zu sein als jemals zuvor. Nicht mehr an Lügen zu glauben, nicht mehr von Emotionen geritten zu werden, Vater. Nicht mehr von Dingen, wo der Feind triggert. Danke, dass du uns in aller Wahrheit führst und leidest. Danke dafür. Halleluja. Du bist ein wunderbarer Gott und dafür preisen wir dich. Amen. Halleluja. Leute, wir leben in einer heißen Zeit. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Gestern habe ich einen Schock gekriegt, wo ich die Heizölpreise geschaut habe. Ein Liter Heizöl 1,46, ja. Teurer als Diesel. Unfassbar. Ich habe noch im Januar getankt für 80 Cent. Das hat schon wehgetan. Letztes Jahr habe ich für 46 Cent getankt oder sowas. Also wir leben in einer Zeit, wo Dinge sich radikal verändern und es wird vieles noch teurer werden. Ich glaube, der Heilige Geist hat uns vorbereitet. Keiner von euch kann sagen, oh, was ist denn jetzt los, was passiert denn jetzt? Die letzten zwei Jahre hat uns der Heilige Geist mit allem vorbereitet. Baue deinen Glauben, komm raus aus Zweifeln, komm raus aus Emotionen, stimmt's? Komm raus aus Angst, Angst ist Antiglauben und. Und ich merke einfach, dass wir von Gott so sehr geliebt sind, dass er mit uns weitergeht, dass er nicht stehen bleibt und dass wir auch nicht überrascht sind. Und das Wort von Martin gerade aus Epheser, ich lese gerade viele Epheser, ist schon witzig, dass wir begreifen können, was die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe ist. Und das ist vierdimensional, es ist über dem, was in dieser Welt ist. Diese Welt ist dreidimensional, habe ich schon mal gesagt. Wir müssen hineinkommen in die Tiefe und es geht nur mit dem Heiligen Geist, zu begreifen, was ist die Tiefe, was passiert in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, wie weit ich mich ja hier aus dem Fenster lehnen kann, auch wegen der Aufnahmen und so, aber ihr müsst verstehen, Politiker, die gewählt sind, sind nicht die, die das Sagen haben. Sie sind einfach nur die Marionetten an den Strippen. Dahinter sind andere Leute, es sind Familien, die seit Hunderten von Jahren Satan gehören, die die Finanzen kontrollieren. Und diese Familien kontrollieren, was in der Presse kommt. Alles, was Presse ist, gehört ihnen, jeder Fernsehsender, jede Zeitung. Die öffentliche Meinung ist komplett durchdrungen mit dem, was Satan sagt. Ihr dürft nichts glauben, was in der Welt und in den Nachrichten kommt. Ihr müsst es wirklich ernst nehmen. Bleibt im Wort Gottes. Und das Gegenteil von dem, was in der Welt berichtet wird, ist meistens das, was die Wahrheit ist. Und wir sehen nicht, welche Strippen da gezogen werden. Nennt sie Illuminaten, nennt sie Kabale, es ist egal. Sie haben immer wieder einen anderen Namen. Sie sind wie eine Spinne, die verschiedene Netze baut. Und du nie richtig siehst, wo ist denn eigentlich das Netz, wo die Spinne sitzt. Die sind so schlau, diese Familien mit der Weisheit Satans in dieser Welt, dass sie ein riesen Spinnennetz gebaut haben und die Leute, die da reinfallen, werden nach und nach verhungern, gefressen oder werden in Konkord gewickelt. Aber die echte Spinne kriegst du nie zu Gesicht. Und so ist es in etwa, wie das hier abläuft. Wisst ihr, der Putin wird jetzt dargestellt als Aggressor. Aber dass die Amerikaner 5 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt haben, um den Putin zu provozieren, dass er genau das tut, was er jetzt tut, mir tun die Russen leid, mir tut Putin leid. Warum? Weil er ist jetzt genau in die Falle getappt. Er ist in das Spinnennetz reingegangen, wo sie ihn haben wollten. Die ganze Welt sieht ihn als Aggressor, was er jetzt ja auch ist. Aber man kann nicht die ganze Zeit jemanden provozieren, die NATO bis an die Grenzen Russlands machen. Und dann sagen, wenn die ausflippen, der böse Russe. Und wie jetzt alles wieder läuft, wie sie alle jetzt wieder jammern und Sachen sammeln für die Ukraine. Ich wundere mich manchmal, die Blödheit der Menschheit ist unbegreiflich. Versteht mich? Ne? Leute, das ist alles geplant. Das ist alles gewollt. Der letzte fette Apfel in der Welt, den der Teufel oder diese Leute, ich sag's mal so, noch nicht kontrolliert haben, war Russland. Ich habe es, ihr könnt Barbara fragen. Ich habe Barbara gesagt, es waren bis vor kurzem noch, waren 7, 8 Länder, die nicht zu 100% am Dollar hängen. Der Dollar regiert die Welt. Da ist das Auge des Teufels drauf. Schaut euch den 1-Dollar-Schein an. In God we trust. Das ist nicht Adonai, Elohim. Das ist nicht der Gott. Das ist Satan. Stimmt's? Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wen hat der Kaiser angebetet? Satan. Oder? Jupiter, Zeus ist Satan. In Person. Und das, was gerade abläuft, die Leute da draußen, die kapieren das nicht. Ja, jetzt werden russische Leute beschimpft, Kassierer im Mixmarket werden angegriffen. Die Dummheit der Menschheit ist unfassbar, auch in Deutschland, extrem. Sage nicht, dass das gut ist, nochmal, ne, dass wieder einer kommt und sagt, der Thomas nimmt den Putin in Schutz. Nee, ich sehe nur, was läuft. Das sehen die meisten nicht. Und wir müssen offene Augen haben, auch als Christen. Ich habe euch, glaube letztes Jahr, habe ich euch gesagt, die nächsten 5 Jahre, könnt ihr euch erinnern, werden die herausforderndsten eures Lebens sein. Jetzt wird das Brot teurer, für Afrika wird es ganz schlimm, weil die hauptsächlich vom Weizen aus Russland und der Ukraine leben. Ukraine kann nicht liefern, weil Krieg ist, die Russen dürfen nicht mehr. Könnt ihr euch vorstellen, die Lebensmittelpreise gehen jetzt in den Himmel. Auch was die Spritpreise, werden ja alle umgesetzt auf den Verbraucher. Ihr müsst feststehen in eurem Herzen und sagen, Gott ist mein Versorger. Wenn alles teurer wird, wird bei mir mehr Geld da sein. Wie Gott es macht. Er ist ein Versorger. Er sitzt nicht im Himmel und klaut auf den Fingernägel und sagt, Jesus, was machen wir denn jetzt? Sondern er ist total in Kontrolle. Amen. Und du wirst sehen, wer jetzt wirklich seinen Glauben gebaut hat. Ich habe euch immer gesagt, baut euer Glauben in der Zeit des Friedens. Damit, wenn der Krieg losgeht, ihr Glauben habt. Korrekt? Keiner von euch hätte gedacht, dass es so schnell kommt, gell? Ich habe ganz stark die Vermutung, dass die diesen Krieg ausweiten wollen über ganz Europa. Und wir müssen beten, dass Gottes Wille geschieht. Betet nicht für Putin, nicht gegen Putin, das ist Schwachsinn. Ihr macht dann nur, was die wollen. Sondern ihr müsst beten, dass Gottes Wille geschieht. Ich habe gerade eine Vision gehabt während dem Lobpreis. Ich sah eine riesen Festhalle, ganz nobel, so ein bisschen wie in Österreich. Und da war ein klassisches Konzert. Und die Leute waren alle ganz nobel angezogen, in Anzüge und Kleidern. Und auf der Bühne war der Dirigent, das Orchester spielte. Und die Leute waren völlig fasziniert. Und dann sagte der Herr zu mir, der Dirigent ist Satan. Die Familien, die ihm gehören, ist das Orchester. Sie spielen, was er anzeigt. Die Leute im Saal ist die Menschheit. Sie kommen, kleiden sich noch schön für ihren Meister. Sie bezahlen noch, dass sie seinen Mist anhören dürfen. Und sie sind völlig fokussiert nach vorne auf die Bühne. Und dann spielt er genau das, was er spielt. Mal hauen die Pauken, machen den Donner, die Leute sind ganz, was kommt jetzt? Und dann kommt wieder so eine kleine Flöte. Und das Seelchen macht heute Tchen. Und dann kam so eine Geige. Er ist ein Meister der Melodie. Menschen, die nicht verstehen, wie er arbeitet mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, du wirst ihm auf den Leim gehen. Er ist wie der Rattenfänger von Hameln, er spielt eine schöne Melodie. Und auf einmal kam ein Kommissar rein, ein Polizist, mit einem Auftrag, den Dirigenten zu verhaften. Und er ging vor auf die Bühne, unterbrach alles, die waren alle völlig entsetzt, was ist denn jetzt los? Und hat den Dirigenten verhaftet. Und dann sagt der Herr zu mir, das ist Jesus. Jesus wird am Höhepunkt seines Spielens, wird er ihn verhaften. Und die Leute waren völlig lost. Das Orchester wusste nicht mehr, was sie spielen sollen, weil ihr Meister weg war. Die Leute, die zuhörten, dachten, was ist denn jetzt kaputt? Der Meister wird verhaftet. Und so wird es passieren in dieser Zeit, wenn der Teufel seiner Macht entraubt wird. Die Leute, die zugehört haben, die sich schön gekleidet haben für ihn und alles, werden entsetzt sein über das, was Gott tut. Aber wir kennen den kleinen Dirigenten, wir wissen, wie er spielt. Wir kennen seine Melodie. Amen. So wie der Teufel tickt, ist für Christen nichts Neues. Es ist immer dasselbe. Und Verführung, er ist ein Meister der Verführung. Er ist ein Meister der Täuschung. Leute, ihr müsst auf Jesus schauen, mehr denn je. Füllt euch nicht mehr mit den Nachrichten. Ich sag's euch noch zum 100.000. Mal. So, so wichtig. Ich war die Woche mit Bärbel essen, da kommt ein Mann, der hier mal in der Gemeinde war, mitgedient hat und gegangen ist und ganz viel Schaden hinterlassen hat, viel Böses getan hat. Noch Jahre danach versucht hat, Leute hier rauszuziehen und mich dargestellt hat als den Schlimmsten der Welt. Das sieht die Bärbel, Bärbel kommt zu mir, du sagst, du glaubst nicht, wenn ich gerade gesehen habe. Sag ich, nee, echt jetzt? Und dann läuft er auf mich zu und lächelt mich an, wie wenn nie was gewesen wäre und setzt sich an seinen Platz. Und ich sitze da und denke, hab ich einen an der Waffel oder der? Bin ich komisch oder der? Hab ich Verhaltensstörungen oder der? Ich würde mich an seiner Stelle, würde ich mich schämen. Ich würde wenigstens kommen, wenn irgendwie, du, das war damals nicht gut oder irgendwas. Aber doch nicht, wie wenn wir die besten Freunde wären. Und ich habe mich bis abends lange mit beschäftigt. Ich bin heute Nacht nochmal aufgestanden. Der Herr hat mir heute Nacht Dinge gezeigt, gewaltige Dinge. Und ich habe so gemerkt, dieses Verhalten dieses Mannes ist symptomatisch für einen Großteil der Christen. Sie leben in Sünde, sie tun Böses, sie verleugnen ihre Brüder und Schwestern, sie zerstören ganze Gemeinden. Und dann stehen zum Lobpreis und singen Halleluja, wie wenn nichts wäre. Glaubt ihr, dass Gott das noch lange anschaut? Mir geht's nicht darum, diesen Mann schlecht zu machen. Gott hat mich das erleben lassen, um zu merken, was da los ist. Und das Komische war, ich habe auf dem Parkplatz noch neben seinem Auto geparkt, habe noch Jesus hinten drauf gesehen, so einen großen Aufkleber, riesen Holzkreuz im Auto, dachte, Christen sind schon echt lustig, ey. Und ich habe so gedacht, boah, krass. Ich habe gemerkt, ich habe auch noch eine Baustelle mit ihm, die muss ich bearbeiten. Donnerstag haben wir es uns angeschaut, weil seinem Bruder nicht von Herzen vergibt, gell? Jesus sagte mir nicht, was der gemacht hat, war besonders schlimm, Thomas, du darfst bitter bleiben. Nee, ich merke, da ist noch was. Das ist meine Baustelle. Ich bin immer ehrlich mit euch. Aber der Kern ist, wo entwickeln sich Christen hin? Ist das interessant? Das Wort Gottes und dein Herz ist Gott so wichtig. Und wir haben uns letzten Sonntag angeschaut. Die Liebe wird in vielen erkalten, weil sie das Gesetz anfangen zu verachten. Obwohl wir nicht unter dem Gesetz sind, könnte ich auch sagen, das Wort Gottes. Weil es ist das Gesetz. Und ihr wisst, das Gesetz ist eine Person, Jesus Christus. Sie verachten eigentlich Jesus und deswegen erkaltet die Liebe in ihnen. Denkt mal drüber nach. Bei uns hat es auch schon angedockt, bei dir, bei mir mal. Wenn wir ganz ehrlich sind, dass Situationen waren, wo wir mit Gott unzufrieden waren, mit unserem Leben oder mit Menschen, stimmt's? Wo du gedacht hast, ich hab keinen Bock mehr auf Gott, auf den Glauben. Und trotzdem zieht dich immer wieder was zurück, nämlich seine Liebe. Aber wenn dieser Zurückziehprozess nicht mehr stattfindet, dann wird es gefährlich. Weil dann sind wir in der Spur des Feindes und nicht mehr in der Spur von Jesus. Ist das wahr? Wir müssen aufpassen, dass die Liebe nicht in uns erkaltet. Und deswegen schickt uns der Teufel immer wieder Situationen, wo genau Geschwister uns wehtun. Und zwar richtig wehtun. Ich rede nicht von Pillepalle, sondern richtiger Verrat, wie es bei Jesus auch war. Und das tut richtig weh. Und da zu vergeben. Ich habe bei mir gemerkt mit dem Mann, ich habe richtig in mir eine Lust gespürt, dass der in die Hölle kommt. Und ich habe gemerkt, boah, krass, da ist eine Baustelle. Ist es gut, dass Gott mir das gezeigt hat? Absolut. Absolut. Weil Gott gut ist. Gott hat mir heute Nacht Dinge gezeigt über die Nephilim, über die Riesen, unfassbar. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alles vertragt, ob ihr da in der Lage seid, überhaupt mitzugehen oder wie weit ihr das alles checkt in dieser verrückten Gemeinde. Ich habe mich immer gefragt, warum steht da bei Mose die Helden, die Wohlgerühmten? Wisst ihr, Gott hat ein absolutes Verdammungsurteil über diese Engel gesprochen. Es waren 200 Engel, die sich entschieden haben, Sex mit Frauen zu haben und sie haben sich entschieden, Kinder zu zeugen. Und diese Kinder wurden Riesen, die böse waren. Und sie liebten diese Kinder. Und Gott sprach ein Urteil über sie, er ließ sie mit Ketten, das kannst du im Petrusbrief nachlesen, er ließ sie mit Ketten in die Hölle werfen und sie jeglichen Lichtes berauben, das in ewiger Finsternis sind bis zum Tag des Gerichts. Und die Und er sagte, die Riesen, die fraßen so viel, dass die Leute kein Essen mehr hatten. Und dann fingen sie an, die Tiere zu fressen. Und als die weg waren, fingen sie an, die Menschen zu fressen. Und als die Menschen dann langsam überdrüssig wurden, diesen Riesen, dann haben sie sich gegenseitig gefressen. Und Gott sprach ein Urteil, dass sie sich gegenseitig töten. Und dann letztendlich kam Noah mit der Flut, das wisst ihr. Und rottete dieses Geschlecht aus, weil es durch und durch böse war. Und Gott sprach ein Urteil über diese, er sagte zu diesen Engeln, ihr werdet sehen, wie eure geliebten Söhne, die aus Sünde geboren waren, das müsst ihr verstehen, ihr werdet sehen, wie sie sterben. Und dann wurden die in die Hölle geworfen mit den Ketten und diese Söhne wurden böse Geister, die auf der Erde sind. Gott verfluchte sie, auf der Erde umherzuwandeln, weil sie Söhne der Erde waren. Diese Geister oder diese Seelen dieser Nephilim, die Zeit der Anfangszeit über die Erde gehen, sind die, die die Menschen verführen und ihnen sagen, wir sind Götter. Und Tempel bauen lassen und sich anbeten lassen. Ich habe heute Nacht so viele Dinge verstanden wie noch nie zuvor. Leute, die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird Gott alles offenbaren. Und was Geheimnisse war, wird offenbar werden. Und ich verstand auf einmal die ganzen griechischen Götter, die babylonischen Götter, die römischen Götter. Sind immer dieselben, nur mit anderen Namen. Diana oder Venus, völlig wurscht, ist immer die Himmelsgöttin Astarte. Ist immer dasselbe. Maria bei den Katholiken ist die Himmelsgöttin Astarte. Ist immer dieselbe. Bei den Hindus in Indien, wie heißt sie da, mit den vielen Armen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist sie immer dasselbe. Und ich verstand, dass diese Nephilim-Geister, die auf der Erde herrschen, mit Menschen zusammenarbeiten. Und es sind diese Familien, die bis zum heutigen Tag Satan gehören. Es kommt eins zum anderen, können wir mal folgen soweit. Und ohne Menschen kann man hier nicht herrschen. Ich habe euch schon mal erklärt, dass jede Form, die nicht menschlich ist, ist illegal. Denn Gott gab Adam die Macht zu herrschen. Adam gab dieses Recht ab beim Sündenfall. Und seitdem braucht aber auch Satan, braucht Menschen, die durch ihn gesteuert dienen, genauso wie Gott Christen braucht, die durch ihn gesteuert dienen. Die Engel und die Dämonen dürfen hier nicht. Sie können nur mit dir zusammen herrschen. Versteht ihr das, wie wichtig Gebet ist? Satanisten wissen das. Die musst du nicht zweimal einladen zur schwarzen Messe, die sind da. Und das, was wir jetzt sehen, ist der verzweifelte Versuch, weil der Teufel weiß, ihm läuft die Zeit aus. Jesus kommt bald. Ihm läuft die Zeit aus, er wird immer panischer und startet eine Aktion nach der anderen. Die Leute in der Welt kommen nicht mehr zur Ruhe. Erst Corona, viele haben ihren Job verloren, viele haben ihr Business verloren. Ganze Familienbetriebe, die es 130 Jahre gab, gibt es nicht mehr. Hotels gibt es nicht mehr, Gaststätten gibt es nicht mehr, die über hunderte Jahre in Familienbesitz waren. Alles weg, keine Sicherheiten mehr. Jetzt haben wir den Krieg und jetzt geht's immer weiter, versteht ihr? Ich habe euch ja die vier Szenarien letzte Woche erzählt, wie ich denke, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich irre mich. Ich freue mich immer, wenn schlimme Sachen nicht kommen. Aber aus der Logik heraus. Mein eines ist jetzt auch klar geworden. Viele russische Soldaten, die man gefangen nimmt in der Ukraine, die wussten überhaupt nicht, dass sie im Krieg sind. Die haben denen gesagt, wir machen eine Übung. Fahrt mal rein in die Ukraine, die freuen sich, wenn ihr kommt. Junge Kerls, 18 Jahre alt, Wehrpflichtige, stehen da, weinen, rufen die Mama an, Mama, ich bin jetzt Kriegsgefangener. Und die Mama, wie, was? Weil die Öffentlichkeit in Russland überhaupt nicht weiß, was los ist. Was passiert hier? Müsst ihr euch fragen, was da passiert? Der letzte Apfel, der gepflückt wird, war Russland. Merkt euch, Amerika ist pleite. Amerika ist finanziell komplett pleite, am Boden, komplett blank. Die Weltmacht wird bald abgelöst. Ich denke, das dauert keine 10 Jahre mehr. Ist China die Nummer 1? Ist sie eigentlich jetzt schon? Amerika ist komplett pleite. In Amerika gibt es mittlerweile so viel Arbeitslose und so viel Obdachlose. Ihr würdet erschrecken. Mehr als in der dritten Welt. Unter Las Vegas in der Kanalisation hausen Tausende von Menschen. Überall Detroit, Chicago, komplett pleite. Beide Städte pleite. Die sind zahlungsunfähig, die Stadt. Amerika ist so kaputt und all zwei das Geld in Kriegsmaschinerie rein. Putin hat sich lange zurückgehalten. Und Putin ist kein Guter, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Er ist ein Mensch in der Welt, er gehört auch Satan. Aber ja, in den letzten 10 Jahren habe ich gedacht, Mann, die provozieren den ein Ding nach dem anderen. Ich hoffe, er bleibt weise. Ich hoffe, er hält den Ball still. Ich hoffe, er lässt sich nicht provozieren. Leider ist er jetzt denen auf den Leim gegangen, hat die Ukraine angegriffen. Und die ganze Welt sagt jetzt, die bösen Russen. Jetzt treiben sie Russland noch schneller in die Arme von China. Wenn die sich verbünden, dann sehe ich schwarz für Europa. Aber nicht für uns. Amen. Wir sind immer noch dieselben. Epheser 6 ab Vers 10. Epheser 6 ab Vers 10. Und Gott hat mich heute Morgen daran erinnert. Und da heißt es zuletzt, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Komm, sag's mal dir selber. Thomas, in deinem Namen, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Du wirst alles überwinden, wenn du nah bei Christus bleibst. Halleluja. Er hat seinen Engeln befohlen. Das gilt heute noch. Amen. Sie werden dich behüten und bewahren. Aber wie weit uns das alles betrifft, kann ich euch nicht sagen, weil ich den Tag und die Stunde nicht kenne, wie lange das noch geht oder nicht geht. Aber wir sollen stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht wir müssen stark werden, sondern er ist stark in uns. Merkt ihr den Unterschied? Religiöse Christen wollen immer selber stark werden. Und die sind auch widerspenstig und lassen sich wenig sagen. Richtige Christen sagen, ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und da ist egal, wie schwach du bist. Du kannst der schwächste Mensch auf der Welt sein, wenn seine Kraft in dir ist, alles gut. Amen. Halleluja. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Wir müssen bereit sein, in den Krieg zu ziehen. Ein Soldat trägt seine Rüstung. Ein Kämpfer hat seine Rüstung parat oder trägt sie schon, okay? Ihr kennt alle die Waffenrüstung Gottes oder hat schon mal jemand nicht gehört? Wer ist vertraut damit? Wer ist nicht vertraut? Oh, die meisten, okay, cool. Wer versteht die Frage nicht, lasse ich weg, weil es bringt nichts. Er versteht auch die Frage nicht. Okay, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Damit, warum? Es hat einen Grund, dass wir die anziehen sollen. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Listig. Im Koran steht, Allah ist listiger als alle anderen. Das haben wir uns angeschaut im Islamseminar. Könnt ihr euch erinnern? Vor 2 Jahren? Der Teufel ist listig. Und in seiner List macht er Anschläge. Er stellt jetzt Russland als Aggressor dar, obwohl, und das, was sie machen, ist falsch, aber warum der Putin jetzt ausrastet, da fragt keiner. Ja, die sind jetzt alle böse, die Russen sind alle böse. Das Reich des Bösen, Gog und Magog. Das lieben die Amerikaner, darüber zu lehren. Vielleicht schauen wir uns irgendwann mal ein Video an, wie viele Kriege und Regierungen seit 1945 von den Amerikanern gestürzt worden sind. Da werdet ihr erschrecken. Ihr werdet erschrecken. Und wie viel von den Russen, da werdet ihr auch staunen. Aber in dem öffentlichen Bild sind die Russen die Bösen und die Amis die Guten. Ich merke schon seit einer Weile jetzt, seit ein paar Stunden, dass der Teufel nicht will, dass ich heute predige. Immer wenn ich ihn so aufdecke, merke ich, seit ein paar Wochen, ich habe es vorhin in der Küche erzählt, passieren bei uns lustige Sachen zu Hause. Der Fernseher geht von selber aus, der Vorhang ist rübergeschoben. Sachen bewegen sich, im Telefon geht 3 Mal, während ich telefoniere, geht das Telefonat weg, dann knackt's, dann knistert's und so weiter. Ich amüsiere mich über die Spielchen. Manchmal denke ich, ist das alles, was du drauf hast? Ist ja lächerlich. Vorhang verschieben, wow, bist du ein toller Teufel. Ich habe aber ganz arg Angst vor dir. Oder? Damit ihr bestehen könnt. Ich weiß, es gibt ganz viele Christen, die wollen das gar nicht hören. Ich will nichts über den Teufel hören. Ich habe ja auch schon welche getroffen. Du predigst immer über den Teufel, das will ich nicht hören. Ja, dann ist gut. Es gibt auch keine Einbrecher, lass die Tür auf. Wenn dann irgendwas fehlt, das ist halt so ein Scotty, der hat's ins Raumschiff Enterprise gebeamt. Nein, Einbrecher gibt's nicht. Beschäftig dich nicht mit Einbrechern. Ich weiß nicht. Na, aber ihr versteht schon. Denn wir haben nicht, nächster Vers, 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut in der Bibel sind immer Menschen, das wisst ihr, ja? Sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt. Wer sind diese Herren? Ich habe es euch gerade erklärt, wer die sind. Die Nephilim, die Söhne dieser Engel und Menschen, deren Seelen auf der Erde sein müssen und nicht zur Ruhe kommen. Manchmal nennt man sie auch Poltergeister, aber das sind richtig böse. Das sind nicht so Spuckidibu, das ist ein bisschen da, das machen andere, kleinere. Aber die sind die Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen. Sie herrschen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diese Nephilim sind böse Geister. Ich habe heute Nacht einiges verstanden, wie das zusammenfließt und warum die das dürfen. Warum Gott die nicht weg hat, weil er spart sie auf bis zum Tag des Gerichts. Manchmal denke ich auch fleischlich, menschlich, irdisch und sage Gott, die hätte es doch auch gleich mit wegputzen können, da hätten wir hier Ruhe. Letztendlich müssen sie auch Gott dienen. Ist das so? Die Geschichte mit den Besessenen, eine Legion Dämonen drin. Der war gut besessen, oder? Und da sagen sie, willst du uns quälen vor der Zeit? Sie wissen genau, was auf sie zukommt. Lass uns in die Schweine fahren. Und die Schweine hat einen größeren Anstand als manche Menschen, haben gesagt, nee, mit Dämonenleben ist schlecht, da wählen wir den Freitod. Und sie sprangen alle die Klippe runter. Manche Schweine haben echt Charakter. Das sind echte Charakterschweine. Aber diesmal im Positiven. Aber sie fragten Jesus, willst du uns quälen vor der Zeit? Sie wussten genau, dass sie noch böse sein dürfen und es tun dürfen, bis der Tag des Gerichts kommt. Aber der kommt. Der Kommissar kommt rein ins Konzert und wird ihn verhaften. Und das Gericht kommt. Amen. Wir müssen die Waffenrüstung Gottes tragen. Die Waffenrüstung Gottes. Damit ihr an dem bösen Tag, wann ist der böse Tag? Heute. Jeder Tag ist böse, weil der Teufel jeden Tag kämpft und macht und tut, dass wir Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten können. Ist Gott gut? Er gibt uns eine Waffenrüstung und sagt, hey, im Angesicht des Satans wirst du siegen. Der Satan ärgert sich mehr, wenn er mit dir zu tun hat und du behältst den Sieg und er hat keine Waffe, die er schmiedet, der es gelingt, gegen dich. Das macht ihn so zornig, jetzt verstehst du auch manche Umstände in deinem Leben, wie dass Gott dich wegnimmt und sagt, Gott, ich tue dich überall weg. Stell dir vor, dein Kind geht in die Lehre, hat den ersten Lehrvertrag und der Meister ist ein ruppiger Geselle. Und du sagst, ja, den ersten Tag stehe ich mich mal nebendran als Mutti oder als Papi. Und dann sagt er, hier, Samuel, komm mal her, kehr mal hier. Und der Sammy, was hat er gesagt? Kehr mal, ich hab's nicht verstanden. Was haben Sie gesagt, Meister? Ich hab gesagt, ja, komm, kehr mal, bist du dumm, hörst du nix? Und Moment, so reden Sie nicht mit meinem Sohn. Sammy, wir gehen. Hier ist die Kündigung. Was passiert mit deinem Kind? Wird der reif? Wird der geformt? Lernt der was? Der wird in Watte gepackt. Und du kannst nicht dein Kind in Watte packen. Sonja hat es in der Predigt hier erzählt. Was passiert, wenn ich mein Kind in Watte packe? Das wird nie erwachsen. Reif nennt es die Bibel. Solange der Erbe unmündig ist. Könnt ihr euch erinnern, wie viel sich wieder schließt heute Morgen? Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Du bist Erbe, aber wenn du nicht lernst, erwachsen zu werden und zu herrschen an Christi Stadt, wirst du niemals reif. Und das alles ist nicht meine Idee. Ihr braucht nicht auf mich sauer sein. Ich habe das nicht erfunden. Ich lese es euch nur vor und ich lehre es euch nur. Weil manche gucken schon wieder wie so eine Zitrone. Dass du Widerstand leisten und überwinden kannst. Wer Widerstand leistet, überwindet, behält das Feld. Korrekt? Dein Kind wird krank, der Arzt sagt, es wird sterben und du sagst, es wird nicht sterben, es wird leben und die Werke des Herrn verkündigen. Amen. Das ist Widerstand, überwinden und den Sieg behalten. Amen. Halleluja, ist wichtig für dich. Du kannst aber auch hin und Ich habe es euch schon mal erzählt, ich werde es nie vergessen, ich bin immer noch schockiert. Ich war hier mal in der Gemeinde, nicht weit weg von hier, 6 Jahre lang, da war ein ältestes Ehepaar, ich habe die sehr geliebt, ganz liebe Leute, wirklich liebe, herzensgute Menschen. Und dann waren wir in Amerika und waren hier und da und dort und irgendwann treffe ich die wieder, so nach knapp 20 Jahren. Und freue mich über alles und umarm die und sag, hey, schön euch zu sehen, hey, cool, wie geht's euch? Und sagen sie, ja, es geht so. Und da sage ich, was macht ihr denn gerade? Ja, wir waren gerade beim Steinmetzen und haben Grabstein rausgesucht. Dann sage ich, für was? Für unsere Tochter. Sag ich, hä? Ich kannte die nur so kleines Mädchen, dann war sie eine junge Frau. Ja, die hat Krebs, die stirbt bald. Da stehe ich so da, sei die ist noch nicht tot. Nee, aber die stirbt bald. Ich bin so gestanden, hab gedacht, wer hat euch in den Kopf geschissen auf gut Deutsch? Wirklich schlimm. Die ist noch nicht tot und ihr gebt schon auf. Jesus sagt, solange noch einer lebt, ist Hoffnung. Und selbst bei Lazarus, Jesus steht hin und sagt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Der hat es nicht gebetet für sich, sondern für die, die zuhören. Und er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Nee, Herr, nicht, der stinkt schon. Klar stinkt er nach 3 Tagen. Aber Jesus hat das gestunken, was die gesagt haben, nicht der Stinker. Stimmt's? Und er sagt, Lazarus, komm raus. Dann kommt er raus und alle verwundern sich. Krass. Wisst ihr, auch das ist ein prophetischer Akt für die Menschheit. Die ganze Menschheit ist wie Lazarus. Und dann kommen sie in die Gemeinde, wie so Mumien 3 oder keine Ahnung, Zombie 5. Und was sagt Jesus zu denen, die rumstehen? Macht ihm die Binden weg, die Binden des Todes. Wisst ihr, was passiert in jeder Predigt in der Gemeinde? Durch das Wort der Wahrheit macht Gott dir jeden Tag oder jeden Sonntag die Binden des Todes weg. Amen. Mit jeder Wahrheit geht eine Binde des Todes aus deinem Leben weg. Amen. Der Teufel will dich einwickeln und dann schön einbalsamieren mit duftendem Salbei und keine Ahnung, was da alles drin ist. Und alle denken, er stinkt noch nicht, aber fall nicht rein auf sein Parfum. Das hat mit Leben nichts zu tun. Amen. Wow, ich spüre die Salbung her, mein lieber Schieber. Nächster Vers. Und jetzt kommt der erste Punkt und das ist der wichtigste für heute Morgen. So steht nun fest. Stehst du fest? Oh Schatz, der Teufel war schon wieder da. Amen. Steh fest. Ich habe heute Nacht in der Vision, hat Gott mir einen von diesen Nephilim gezeigt. Mein lieber Schieber war der hässlich. Und er schaute mir ganz tief in die Augen und ich ihm. Und ich dachte, der sieht aus wie von so einem Horrorfilm, das Titelbild. Wieder mal, ne? Wieder mal. Dachte ich, die kennen sich, die treffen sich, die. Das ist nicht Fantasy. Und er schaute mich an und ich sah in seinen Augen, dass er weiß, dass ich weiß. Und der Teufel wird stinksauer, wenn er merkt, dass du weißt. Wenn du die Wahrheit kennst, da hat er Angst vor dir. Glaub's mir. Der Teufel hat mehr Angst vor dir, weil du bist der Widersacher, sein Widersacher. Ich habe keine Angst vor dem Teufel, habe ich noch nie gehabt, Gott sei Dank. Preis dem Herrn. Amen. Aber der will nicht, dass die Dinge ans Licht kommen. Steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Hier scheitern ganz viele Christen. Sie leben nicht in der Wahrheit. Sie sind bitter, sie sündigen jeden Tag, sie betrügen, sie lügen, sie bescheißen, sie stehlen. Und dann stehen sie sonntags wieder irgendwo in der Gemeinde und singen Halleluja, preis den Herrn. Ach, war das wieder schön. Wenn deine Hose kein Gürtel hat, was passiert denn dann? Sie rutscht runter. Und wenn du nicht in der Wahrheit stehst, wirst du entblößt. Hör mir gut zu, du wirst entblößt. Und zeig mir ein Soldat, wie weit kann der rennen, kämpfen, laufen, wenn die Hose unten hängt. Gar nicht, danke. Er kann nicht kämpfen, er wird auch nicht kämpfen. Er wird sich schämen. Und die Scham treibt ihn noch weiter weg vom Herrn. Es ist nicht der Herr, der die Hose runter macht. Das denken dann viele. Der Herr hat dem Propheten gesagt, was ich mache. Jetzt bin ich aber verletzt. Nee. Und ganz wichtig, an deinem Gürtel ist die Scheide von deinem Schwert. Dein Schwert fällt mit runter. Christen, die entblößt sind, die nicht in der Wahrheit stehen, kämpfen nicht, weil sie nicht ans Schwert kommen. Die werden nie das Wort Gottes zitieren. Die widerstehen dem Teufel nicht und sagen, weg mit dir, der in mir ist die Stärke. Und heule Teufel. Die rufen dann immer den Thomas an, mir geht's nicht gut, kannst du für mich beten? Und es hat stark nachgelassen. Schneide ich raus, ruft mich wieder, nie wieder ein. Nein, ich weiß, dann ist er wieder wochenlang tot. Boah. Ihr dürft mich anrufen. Ich bin euer Pastor, okay? Ja. Wenn mich was nervt, ist es mit Leuten über Jahre, die nicht machen, was ich ihnen sage und mich dann wieder anrufen. Das Winddoktor, der sagt, sie müssen die Tablette nehmen. Dann geht das Schmerzchen weg. Und dann ruft er den nächsten Tag an und sagt, Herr Doktor, ich habe immer noch Schmerzen. Ja, hast du die Tablette genommen? Nein. Ja, was willst du von mir? Versteht ihr, was ich meine? Mach deine Hausaufgaben. Das ist im Geist dasselbe. Amen. Und noch was. In diesem Bereich deiner Lenden, wo dein Gürtel ist, sind deine Geschlechtsorgane. Da ist deine Fruchtbarkeit. Seid ihr bei mir? Das Wort der Wahrheit schützt deine Fruchtbarkeit. Ein Christ, an der Wahrheit steht, ist fruchtbar. Er bringt viel Frucht. Amen. Sag einem anderen die Wahrheit, ob gläubig oder nicht, es bringt Frucht. Wenn der Gürtel weg ist, den Schutz der Wahrheit, wirst du unfruchtbar. Ein Christ, der nicht in der Wahrheit steht, welche Frucht bringt er für Gott? Nichts. Ist das wahr? Seid ihr noch da heute Morgen? Könnt ihr noch? Ich habe noch mehr. Wenn du nicht in der Wahrheit gegründet und verwurzelt bist, was willst du mit dem Teufel machen? Der lacht dich aus. Der lacht dich aus. Der sagt dir auf den Kopf zu, was deine Sünden sind. Und dann bist du motiviert, gegen ihn zu kämpfen. Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das ist ein Brustschild gewesen. Paulus nimmt hier das Beispiel der römischen Armee. Ich habe euch vor Jahren schon mal drüber gepredigt und schon mal drüber gepredigt und schon mal drüber gepredigt und habe euch Bilder gezeigt von einem römischen Soldaten. Manche wissen es vielleicht noch, andere nicht. Ist nicht mehr auf dem USB-Stick. Und hier ist Brustpanzer der Gerechtigkeit. Christen, die sich nicht gerecht fühlen, die Lehre der Gerechtigkeit weder gehört noch verstanden haben. Was ist unter der Brust? Zwei Sachen. Das Herz.
Sie sind immer in den Emotionchen. Ich spüre das nicht. Ich habe mich so verletzt.
Und die kriegen keine Luft. Die kriegen keine Luft. Ein Soldat, der nicht frei atmet, kann nicht kämpfen. Ein Asthma-Kranker kann nicht an die Front. Richtig? Denk mal drüber nach. Oh, Pastor, wenn du so predigst, da kriege ich keine Luft mehr. Da bleibt mir die Luft weg. Frag dich mal, warum. Richtig? Leute, da ist so viel Wahrheit drin. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn du weißt, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dann bist du hier geschützt. Keiner kann dich verletzen, keiner kann dich angreifen. Und wenn nur kurze Zeit. Gehst sofort zum Herrn und sagst, Herr, du bist meine Gerechtigkeit. Ich gehöre dir. Halleluja. Du hast mich zur Gerechtigkeit gemacht. Amen. Letzte Woche haben wir Abendmahl gefeiert. Leute, die verstehen, was da passiert, was das für eine Proklamation ist, die wissen, ich bin gerecht. Ich werde nicht irgendwann gerecht. Ich bin gerecht. Ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht ist. Das macht Religion mit dir. Nächster Vers. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ein Soldat, der keine Stiefel trägt, wo will der hinmarschieren? Wo will der hinlaufen? Der Feind wird Steine streuen, er wird Glasscherben streuen, er wird Nägelchen auslegen. Aber das tut weh. Ich habe nicht gewusst, dass Krieg so anstrengend ist. Oh, kann kaum ein Schildchen halten. Oh, schon wieder ein Steinchen im Bein. Oh, aber was willst du mit so Leuten? Weißt du, das sind Christen, die werden nie das Evangelium weitergeben. Selbst wenn sie gefragt werden, werden sie ausweichen. Wie so eine Schlange. immer um die Frage drumherum. Hauptsache, ich werde nicht mit dem Evangelium konfrontiert. Oder ich muss niemand konfrontieren. Ist das wahr? Wenn du Stiefel trägst, da kannst du vorwärts gehen. Die schützen dich. Auch die waren bei den Römern Beinschild hoch bis um das Knie. Und die waren bereit, vorwärts zu gehen. Christen, die eingeschlafen sind, bei denen läuft immer ein Spielfilm ab. Die Wahrheit ist weg, die Gerechtigkeit geht, die Stiefelchen werden ins Regal gestellt. Weiter? Da ist auch kein Frieden. Vor allem Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens. Wie oft haben wir das hier gepredigt? Über Glauben, 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 immer wieder Glauben, Glauben, Glauben. Stimmt's? Aber du bist noch da. Du bist stark im Glauben. Ich glaube, dass du stark bist. Ich zweifle nicht an deiner Stärke. Sondern ich glaube, du bist nicht umsonst hier. Gott hat dich hergestellt. Er zeigt dir, dass du fest im Glauben stehst. Wir alle manken mal ein bisschen. Aber wir stärken uns gegenseitig in der Schlacht. Amen. Wir stehen ein. Und mit dem Schild des Glaubens kannst du alle feurigen Pfeile auslöschen, die vom Feind geschossen werden. Der Feind liebt es, Brände anzuzünden. Hast du schon mal so die Aussage getroffen? Aber was der zu mir gesagt hat, das hat echt wehgetan, das hat echt gebrannt. Das sind feurige Pfeile in deinem Herz, bumm. Zieh wieder die Gerechtigkeit an und zieh den Pfeil raus. Trag das Schild und lass nichts in dein Herz schießen. Amen. Das passiert manchmal, mir auch noch. Aber das ist nicht der Punkt, dann stehen wir wieder auf. Und wir erinnern uns an die Gerechtigkeit, die wir sind. Amen. Ziehen neu unsere Uniform an, unsere Waffenrüstung Gottes. Und wir können nicht nur diesen Pfeil abfangen mit dem Glauben, wir löschen auch das Feuer aus. Und das können wir zum Teil auch für andere, die neben uns kämpfen, wenn wir sehen, da kommt der Pfeil und wir heben das Schild hoch. Amen. Wichtig, das ist Fürbitte. Es ist Seite an Seite kämpfen, sehen, dass der andere gerade von drei bedrängt wird und ich bin gerade frei. Ich habe meinen gerade erledigt. Dann gehe ich rüber und helfe ihm. Amen. Das ist wichtig. Weiter. Und nehmt den Helm des Heils, unfassbar wichtig. Joyce Meyer hat mal gesagt, unser Schlachtfeld sind unsere Gedanken. Das haben auch viele andere schon gesagt. Und es ist wahr. Unser Schlachtfeld sind mehr die Gedanken. Ich muss mehr mit Gedanken kämpfen am Tag als mit Dämonen. Dämonen sage ich einmal, weg im Namen Jesu. Ja, und dann sind sie weg. Und wenn sie wiederkommen, dann sage ich denen, wenn ihr nicht verschwindet, schicke ich euch in die Hölle. Da muss man mal sehen, wie schnell die rennen können. Weil da wollen sie nicht hin. Aber mit Gedanken, die einen bombardieren von allen möglichen Seiten, wo der Teufel kommt und hier und Zweifel da und ist es wirklich so und gucke mal hier und gucke mal da und ne. Heute Morgen im Gebet in der Küche habe ich gebetet und dann sage ich, Gott, du bist es, der uns fruchtbar macht. Wir sind Bäume der Gerechtigkeit. Auf einmal sehe ich einen kahlen Baum und Gott sagt, der Baum ist auch fruchtbar. Und ich sage, wo denn? Und sagt Gott, wenn er keine Früchte trägt, macht er die Wurzeln tief. Das ist auch Frucht bei mir, sagt der Herr. Wenn du aussiehst wie ein kahler Baum, dann ist die Zeit für dich, Wurzeln tief zu machen. Amen. Du bist nie unfruchtbar, du bist immer fruchtbar. Und wir dürfen uns nie vergleichen mit den anderen. Ja, danke, Lydia, das tut gut. Ja? Du hast immer Zeiten, wo du fruchtbar bist. Wir schauen auf das Äußere, Gott schaut ins Herz. Die Baustelle ist das Herz. Da ist der Kampf. Und in der Zeit, in der wir jetzt sind, da müssen wir aufpassen, dass wir den Helm des Heils tragen. Weißt du, warum du den tragen darfst? Weil Jesus die Dornenkrone genommen hat. Dornen sind das Böse in dieser Welt und die haben sie Jesus in den Kopf gepresst. Nicht draufgelegt, reingepresst. Und Jesus hatte Kopfschmerzen, dass du keine mehr haben musst. Und ein weiser Mann hat mal gesagt, du kannst die Vögel nicht daran hindern, über deinen Kopf zu fliegen. Aber du kannst sie daran hindern, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Und wenn sie ein Nest gebaut haben, werden sie Eier legen. Es wird schlimmer wie vorher. Mit solchen Leuten. Weil der Teufel brütet und brütet und brütet. Und jede Saison hat ihr frischen Küken. Und musst du mal so ein Nest angucken, wie das aussieht. Das ist richtig dreckig außenrum. Und viel Unrat und viel Todes. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen, dass wir ein Helm des Heils tragen. Und auf diesem Spitzenhelm, um es mal so sinnbildlich zu zeigen, was bleibt da hängen? Nichts. Kein Vogel kann landen, kein Eichen kann da hingelegt werden. Es kullert weg. Und das sehen wir, wenn wir diesen Helm tragen, dann schützen wir unsere Gedanken. Amen. Ist nicht schwer. Du setzt den Helm auf und dann klappt es nicht mehr beim Vögelchen. Du musst ja nicht den ganzen Tag rumrennen und binden und machen und tun. Du sagst einmal, zack, Herr, danke. Ich bete es auch nicht jeden Tag, aber wenn der Heilige Geist mich daran erinnert, dann ziehe ich die laut an. Nacheinander. Ich kann es auswendig. Wenn es nicht auswendig kannst, ist nicht schlimm, dann lies es einfach aus der Bibel raus. Ich mache jetzt das, zieh den Gürtel an und so weiter. Und dann kannst du das praktisch tun. Und als ich über diese Bibelstelle 2003 in der Schweiz gepredigt habe, in Frankreich war es, im Hauskreis, wir switchten immer hin und her über die Grenze. Ich wusste nie, sind wir jetzt in der Schweiz oder wieder in Frankreich. Auf jeden Fall, wir sind von der Schweiz nach Frankreich, war es ein kleines Dorf und das Haus war auf Fels gebaut. Das fand ich schon fantastisch. Konntest so von außen reingucken, Betonmauer so hoch und dann auf Fels. Dachte ich, wow, was für ein prophetischer Ort. Und da habe ich da über diese Stelle gepredigt und dann zeigte mir der Herr, in jeder Gemeinde dieser Welt wirst du einen Teil vermissen, beziehungsweise darum ist der Hauptkampf. Die einen spüren keine Gerechtigkeit, dann gibt's Gemeinden, die wollen das Evangelium nicht predigen, dann gibt's Gemeinden, ja, die denken lauter Käse, da sind keine heilsamen Gedanken da und so weiter und so fort. Die anderen werden ständig angegriffen, weil sie kein Schild des Glaubens haben und so weiter. Und all das zusammen sind deine Defensivwaffen, deine Verteidigung. Und jetzt hast du eine Waffe, die genau für den Angriff gemacht ist, nämlich das Schwert des Geistes. Welches ist? Das Wort Gottes. Nicht nur verteidigen, du kannst auch angreifen. Richtig? Du kannst den Teufel angreifen. Das Schönste, was du ihm sagen kannst, ist, wohin geht. Ich habe ein paar Mal gemacht, wenn er richtig lästig war, sage ich, oh, ich freue mich so auf den Tag, wo du in den Feuersee geworfen wirst. Alter, wirst du da brutzeln. Und dann wird es. Verstehst du? Du hast ein Schwert. Und dieses Schwert ist ein Schwert des Geistes, des Heiligen Geistes. Er ist mit dir. Wenn du betest und Dämonen rauswirfst, passiert es, weil du mit dem Schwert in dich stichst. Weil du ihm sagst, bis hierhin und nicht weiter. Amen. Wo du mit dem Schwert attackierst und sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Du kannst für Regierungen beten, mit dem Schwert kämpfen. Du kannst für deine Familie, für deine Stadt kämpfen. Du bist ein Kämpfer. Amen. Dazu musst du das Wort kennen. Deswegen habe ich am Anfang gebetet, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist. Zweischneidiges, trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Auch das lieben viele Christen nicht. Oh, immer das Kampfgerede und ich will nicht kämpfen, ich bin pazifistisch. Wenn du in der Schweiz von Kampf redest, die gucken dich an, wo ich mit Bärbel in Genf gepredigt habe. Wunderschöne Stadt, wow, Wahnsinn, ich wäre am liebsten da geblieben. Ich weiß noch, am Genfer See liefen wir entlang, sag ich zu Bärbel, ist hier geistiges Lalaland? Gibt's hier keine Dämonen? Ich so, hallo, der München, wo seid ihr? Ich spür keine hier, da kamen ein paar. Aber die waren echt harmlos. Dachte ich, da ziehe ich hin. Und dann habe ich aber gemerkt, bin ich dumm? Ich habe hier im schlimmsten Deutschland das Kämpfen gelernt, dann gehe ich doch nicht ins Lalaland? Ich habe doch nicht kämpfen gelernt, um ins Lalaland zu gehen. Und wenn du den Schweizern was erzählst von Kämpfen, von geistigem Kampf. Was? Kämpfen? Warum? Das kapieren die nicht. Und das meine ich nicht böse oder mich über die lustig zu machen. Das ist eine Logik in sich. Die haben schon lange keinen Krieg mehr erlebt. Die wissen nicht, wie das ist. Und das hat sich reingefärbt in die Gemeinden. Das sind liebe, nette Leute. Aber geistiger Kampf. Weißt du, der Teufel ist in der Schweiz nicht neutral. Das kann ich euch schon mal im Voraus sagen. Der ist nicht neutral in der Schweiz. Der ist so böse, wie er immer ist. Er ist böse durch und durch. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Weiter. Tina, du machst das super. Betet alle Zeit. Wann ist alle Zeit? Mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Betet alle Zeit heißt nicht jeden Tag eine Stunde morgens, Mittag, abends. Das ist nicht damit gemeint. Alle Zeit beten ist, wenn du spürst, der Heilige Geist zieht mich. Da musst du reagieren. Ich bin manchmal auch doof und dann sage ich, ja, ich schreibe das noch geschwind fertig, dann komme ich, Heiliger Geist. Und dann ist die Salbung weg. Da ist der Moment weg. Manchmal muss man kämpfen. Richtig? Manchmal muss man durchkämpfen. Und dann muss man sensibel sein für den Heiligen Geist. Und ich habe gemerkt, man muss nicht ewig lang beten mit dem Heiligen Geist. Er ist die Kraft Gottes, der hat so viel Power. Aber hier steht es nochmal. Wachsam sein mit Bitten und Flehen im Geist. Wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also nicht eingeschläfert sein oder müde sein oder betäubt sein. Okay? Weiter. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Auch ihr müsst für mich beten, dass ich hier vorne freimütig das Evangelium predigen kann. Dass der Heilige Geist weiter mit uns im Fluss bleibt. Wir sind die Church at the River, die Gemeinde im Fluss. Im Fluss des Heiligen Geistes. Wisst ihr, dass das unser Kampf ist hier? Dass der Teufel immer wieder probiert, die Berufung zu rauben, die diese Gemeinde hier hat? Jede Gemeinde hat eine Berufung von Gott. Ich sag's euch nochmal. Weiß nicht, warum heute viel Wiederholung ist, aber ich glaube, das passt. Wenn eine Gemeinde sich Arche nennt, dann ist die Berufung, dass 22 finden und darin glücklich werden. Und dann gehst du rein, guckst und du wirst nicht zwei finden, die einer Meinung sind. Weil genau das die Baustelle ist. Wenn eine Gemeinde sich Taube nennt, ist die Berufung der Heilige Geist. Und da musst du sehr suchen, wo der Heilige Geist da ist. Da ist vieles, was aussieht wie der Heilige Geist. Aber Gott will, dass der Heilige Geist da ist. Versteht ihr den Punkt? Das ist die Berufung. FEG, Freie Evangelische Gemeinde. Die Berufung da drin ist was? Freiheit. Was du da drin oft am meisten suchst, ist, auch dein eigener Name ist prophetisch. Meiner ist Bauer. Mich haben sie immer geärgert mit Bauerle. Der Bauerle, das Bauerle kommt. Es hat mich echt ewig lange angekotzt, diesen Namen zu haben. Bis irgendwann der Herr zu mir gesagt hat, was macht denn ein Bauer? Er sät und erntet. Er sät und erntet. Und dann fand ich das gut, da habe ich meinen Frieden gemacht mit Gott. Ich sage, mein Name ist prophetisch, der ist gut. Amen. Da gibt's Dinge, da kannst du staunen, was Gott hineingelegt hat in Berufungen. Unseres Church at the River. Ich wollte auf gar keinen Fall einen englischen Namen, dann spricht Gott Englisch zu mir. Sag, warum? Ja, es hat verschiedene Gründe. Aber dann habe ich angefangen, was heißt das? Was bedeutet das? Hesekiel 47. Der Fluss, der aus dem Tempel fließt und Heilung bringt. Das ist die Berufung dieser Gemeinde. Der fängt knöcheltief an, dann knietief, dann hüfttief und zum Schluss schwimmt man drin. Das ist das Ziel, was der Heilige Geist will. Viele machen so Pitsche-Patsche, wie die Kinder im Schwimmbad, im Planschbecken, sagen, oh, ist das toll, der Heilige Geist, Pitsche-Patsche. Da ist aber noch viel mehr. Amen. Da ist noch viel mehr. Und Jesus hat mir mal gesagt, Thomas, du musst in dieser Welt gegen den Strom schwimmen. Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle. Und das sauberste Wasser ist an der Quelle, nicht an der Mündung. Da ist es dreckig und schmutzig mit dem Dreck dieser Welt. Die meisten lassen sich treiben ins Meer der Hoffnungslosigkeit. Aber Christen schwimmen permanent gegen den Strom. Ich habe dich schon mal gefragt, warum Schwimmen gegen den Strom so anstrengend ist? Damit deine Muskelchen stark werden. Das gefällt Gott. Der will keine Schlaffis haben, diese... Du trainierst, während du schwimmst. Und du wunderst dich, je weiter du gekommen bist, desto sauberer wird das Wasser. Ist das wahr? Desto klarer wird deine Sicht. Desto weniger Trübstoffe sind im Wasser. Desto vielfacher werden die Fischlein, die drin sind. Deine Früchte werden größer. Deine Offenbarung wird größer. Deine Angst wird kleiner. Gott wird immer klarer. Am Anfang von Christsein fragt man sich immer, oh, Gott redet zu mir nicht. Dabei redet er ständig. Zuhören lernen. Schwimm gegen den Strom. Du wirst sehen, das Wasser wird immer klarer. Du erkennst immer klarer, was Gott ist und was nicht Gott ist. Das ist ganz einfach. Dann gibt's welche, lassen sich wieder zurücktreiben. Dann sind sie wieder da, wo sie angefangen haben. Das ist anstrengend. Aber ist gut. Schwimm lieber wieder zurück, als dass du dich weiter treiben lässt. Ist das gut? Leute, ich frage mich wirklich, was Gott manchmal hier macht. Wenn ich uns so alle anschaue, denke ich mir, das gibt's doch alles gar nicht. Was für Offenbarungen wir hier haben, wie Gott zu uns redet, was der uns zeigt. Manchmal komme ich mir vor hier wie Captain Kirk im Raumschiff Enterprise, endlose Weiten. Wir schreiben das ja, oder? Leute, wir sind heute näher bei Gott als jemals zuvor. Du bist näher bei Jesus als jemals zuvor. Komm, sei ehrlich. Wann hast du das letzte Mal einen Therapeuten gebraucht? Komm, sei ehrlich. Wann warst du das letzte Mal irgendwo auf der Couch und hast irgendjemand die Welt voll gejammert? Ich weiß nur, die ersten 10 Jahre mindestens meines Lebens habe ich immer einen gebraucht, meines Glaubenslebens, der mich irgendwie motiviert. Ich war so geprägt, wie die Welt war, weil viele Gemeinden die Welt kopieren und bringen die Welt in die Gemeinde, anstatt die Welt mit der Gemeinde zu infiltrieren und die Welt zu einzufärben von dem, was in der Gemeinde ist. Richtig? Was ist denn in der Gemeinde? Der Heilige Geist. Was braucht die Welt da draußen? Den Heiligen Geist. Das Einzige, was die brauchen hier. Die brauchen keine Licht- und Lasershow. Die brauchen keine 3000-Watt-Anlage auf der Bühne. Wir kopieren die Welt. Der Martin Dreyer hat eine Bibel geschrieben in Fäkalsprache für die Punker und die Kaputten in dieser Welt. Da kam ein cooler Typ rüber, ja, der nannte sich Jesus und so eine Sprache, wo du sagst, was hat das mit dem Wort Gottes zu tun? Oder? Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht, ich kann damit nichts anfangen. Wenn jemand sich bekehrt, Halleluja, Gott soll alles nutzen, was er kann. Aber das ist für mich nicht das Wort Gottes. Ich glaube, wir müssen vom Heiligen Geist durchdrungen sein. Unser Licht muss leuchten, unser Salz muss würzen. Dann merken die Menschen, da ist was anders. Oder? Wo der Krieg losging, schon der erste Nachbar wieder auf WhatsApp. Thomas! Wenn ich was von Jesus erzähle. Thomas! Ich bin mal gespannt, wie das alles noch weitergeht. Aber Gott ist in Kontrolle. Amen. Jesus sagt, es fällt kein Spatz tot vom Dach, ohne dass er es zulässt. Was glaubst du, was dann? Und eines ist sicher, die wiedergeborenen Christen in der Ukraine und in Russland, die beten jetzt. Die beten beide. Die beten jetzt. Die lernen jetzt beten. Spätestens jetzt. Amen. Aus allem kommt was Gutes, weil alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Amen. Halleluja. Ihr seid gute Zuhörer. Ihr habt echten Hunger nach Gott, oder? Jetzt kommen wir zu einer Bibelstelle, die ich die letzten Jahre immer wieder kriege. Ich schlage oft meine Bibel einfach auf, sage Heiliger Geist. Mittlerweile sage ich gar nichts mehr, weil es einfach passiert. Ich weiß, ich schlage auf und dann weiß ich genau, das springt mich förmlich an. Und seit einem Jahr ist es ganz massiv. Immer schlage ich auf. Und immer dieselbe Bibelstelle. Und ich sage, die letzten paar Wochen sage ich, Herr, soll ich darüber predigen? Ist das dran? Was redest du? Was? Und gestern war es so stark. Und da habe ich gedacht, das kann ich nicht machen. Ich habe zu wenig Offenbarung darüber. Und dann fing Gott an, mir das mit den Nephilim und hier und dann war das alles wupp. Und auf einmal dachte ich, krass. Interessiert es euch? Machen wir nächste Woche weiter. Offenbarung 3 ab Vers 10. Offenbarung 3 ab Vers 10. Und da geht es um die Gemeinde in Philadelphia. Und das Interessante ist, es ist die einzigste Gemeinde von den 7 Gemeinden, angeschrieben werden von Jesus und die nicht gescholten werden. Die Gemeinde in Philadelphia, mach's noch mal kurz weg, sonst lesen schon wieder alle. Die Gemeinde in Philadelphia ist die einzigste, wo Gott nicht sagt oder wo Jesus nicht sagt, hier hör mal zu, wenn du das nicht änderst, dann passiert das und das. Und ich habe so das Gefühl, das sind wir irgendwie. Ich kann nicht sagen, das sind wir total, aber ich habe das Gefühl, wir können da in die Richtung Philadelphia. Ich habe noch gegoogelt, da findet man nichts groß. Aber ich glaube, da heißt auch im Namen irgendwo ein Geheimnis, aber da habe ich jetzt nicht gegoogelt. Phila, Delphi, Delphi war so eine Anbetung. Ja, was heißt Phila? Freunde. Freundschaft, oh, das ist gut. Philadelphia ist gut. Philadelphia ist sehr gut. Also hat nichts mit dem Käse zu tun, ne? Und auch nicht mit Philadelphia in den USA. Aber da ist eine Gemeinde, der Jesus schreibt. Und ihr wisst ja, dass jede Gemeinde hat einen Engel, der Gemeinde vorsteht. Das wisst ihr, oder? Auch hier gibt's einen Engel, mindestens einen. Die meisten Propheten, die in den letzten 12 Jahren hier reinkamen, ich weiß, ich habe 7, 8, 9 Mal, mindestens habe ich das gekriegt von wildfremden Leuten, die hier reinkamen, sagen, ich habe 3 Engel hinter dir stehen sehen. Die sind mehrere Meter groß. Manchmal spüre ich die auch, aber ich weiß, die sind immer da. Ja, ich brauche die auch. Und da gibt's einen Engel und da sagt Jesus dem Engel der Gemeinde in Philadelphia, schreibe. Sollen wir uns mal anschauen, was da steht? Vers 7. Ich habe mich verschrieben schon wieder. Vers 7. Okay. Jetzt sind wir richtig. Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Der Heilige, der Wahrhaftige. Wahrheit, wahrhaftig. Könnt ihr euch erinnern? Gürtel der Wahrheit. Der da hat den Schlüssel Davids. Ich habe nachgeschaut, was der Schlüssel Davids ist. Es steht für absolute Vollmacht. Für absolute Vollmacht. Ich weiß, ich habe das gegen Satan. Ich habe noch nie einen Kampf verloren gegen Dämonen oder gegen den Teufel selber. Außer ich habe es zugelassen. Okay? Wir haben einen Schlüssel hier in der Gemeinde, einen Schlüssel Davids. Und Jesus sagt hier, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Da zieht sich Jesus, bezieht sich darauf auf Jesaja 22. Da steht es, dass Gott das machen wird. Okay? Und ich glaube, uns hat Jesus aufgeschlossen. Uns hat Jesus aufgeschlossen. Was hat uns Jesus aufgeschlossen? Was ist der Schlüssel für uns hier? Das Wort Gottes. Ist das wahr? Ich glaube, das Wort Gottes ist das, was wir hier haben. Und das ist das Fundament, das sind die Wurzeln, das ist das Wichtigste. Man sieht vielleicht nicht viele Früchte. Es gibt andere Gemeinden, die haben ein wunderschönes Gebäude, die haben tolle Teams, die haben 5 Lobpreisteams und 10 Gebetsteams und ein Soaking Room und so einen Raum, wo du dich reinlegst auf Kuscheldecken und kannst da chillen mit dem Herrn. Oh, es gibt viele schöne äußerliche Sachen. Haben wir hier alles nicht. Aber wir haben eins, wir haben das Wort Gottes. Und das ist mir lieber als irgendeine Kuschelecke. Weil wenn der Teufel kommt, nützt mir die Kuschelecke gar nichts mehr. Der fragt mich, ach, bist du gerade kuscheln? Da komme ich nachher wieder. Nee, macht er nicht. Amen. Und Jesus hat uns aufgeschlossen, eine Gemeinde des Wortes zu sein, im Fluss des Heiligen Geistes. Und niemand kann es zumachen. Amen. Amen. Seid ihr dabei? Weiter, nächster Vers. Jesus sagt hier was ganz Bemerkenswertes. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Jesus weiß, was wir hier tun. Sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Wir sind eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Das muss man zugeben. Eine kleine Kraft nach außen. Weltlich, gemeindetechnisch, unbedeutend in Deutschland. Stimmt es? Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Und das habe ich in all den Jahren, an jedem Sonntag, in jedem Monat. Ich habe noch nie Kompromisse gemacht. Ich mache Fehler, ja. Ich lerne dazu, ja. Manchmal revidiere ich meine Meinung, ja. Aber ich liebe das Wort Gottes. Stimmt es? Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das habe ich auch noch nie. Egal, wer mich angegriffen hat. Egal, wie viele Leute hier waren. Ich hatte Leute hier von der Gemeinde, die kamen zu mir nach Hause, legten einen dicken Umschlag mit 6.000 Euro auf den Tisch, wollten mich kaufen. Und du kriegst noch mehr, Thomas. Ich habe Dinge hier erlebt. Ich könnte Bücher schreiben. Ihr würdet wahrscheinlich vielleicht gar nicht glauben, was da alles war. Was hier für Erschütterungen waren. Manchmal habe ich zu Bärbel gesagt, das kann doch nicht sein mit unseren kleinen Leuten hier. In Spitzenzeiten 30, 40 Leute und so ein Zinnober jede Woche. Jede Woche Angriffe, Anklage, Streitigkeiten, die verrücktesten Leute kamen hierher. Wo ich manchmal, einen Sonntag weiß ich noch, da habe ich hier die Leute gezählt. Da waren 3/4 der Leute waren psychisch kranke. davon viele aus Insassen aus Wiesloch. Ich bin in der Küche gesessen und habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Es wird mir zu viel. Ich kann nicht mehr. Leute, wir haben hier Sachen hinter uns und ständigen Wechsel, ständige Angriffe, immer wieder Verleumdungen, immer wieder. Aber ich weiß, das Wort Gottes ist der Schlüssel zum Erfolg. Und nur das Wort. Und wenn der Druck kommt, wirst du sehen, wer ist auf dem Wort gegründet, wer steht und wer steht nicht auf dem Wort. Jede Woche einen schönen Gottesdienst feiern können alle. Aber wird dann Wort gepredigt, was schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und das Wort, wenn es schneidet, das ärgert dich, es tut weh. Eine Predigt, wo du rausgehst, oh, die Kuschelunterricht heute wieder, das ist auch mal dran, aber das ist die Ausnahme. Das Wort Gottes ist ein Schwert, was trennt. Das ist die Aufgabe vom Wort Gottes. Jesus hat alle, die zu ihm kamen, knallhart konfrontiert. Der reiche Jüngling kam. Was soll ich tun? Halte das Gesetz, habe ich von klein auf gemacht. Ja, dann bist du der Messias. Da kann ich wieder in den Himmel. Er ist rotzefrech. Rotzfrech, sagte Jesus ins Gesicht. Ich habe das ganze Gesetz gehalten. Kam dann nicht, ist unmöglich. Das hätte Jesus nicht kommen brauchen. Und dann sagt, was sagt Jesus zu ihm? Du bist aber ein toller Hecht, dich mag ich. Komm, schließ dich uns an. Jesus sagt, dann verkauf deinen ganzen Reichtum, gib's den Armen, denn da war sein Herz. Und dann lesen wir, er ging betrübt weg. Der war stinksauer auf gut Deutsch. Der war nicht nur betrübt, der war richtig sauer. Jesus genau in die Wunde. Genau da, wo die Baustelle war. Das macht Jesus immer. Nikodemus, einer der Gelehrten, einer der angesehensten Gelehrten. Ich würde mal sagen, der größte Professor Deutschlands. Kommt zu dir in die Gemeinde und fragt dich über Gott aus. Kommt dann nachts zu Jesus, nicht tagsüber, damit ihn keiner sieht, damit keiner weiß, dass er bei Jesus ist. Und dann fragt er Jesus Dinge, was macht Jesus? Wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes eingehen. Wie reagiert er? Wie soll ich wieder in den Mutterleib reinkrabbeln oder was? Er hat nichts verstanden. Jesus, er kam zu Jesus mit seinen Etiketten, mit seinen Namensschildern, Professor Dr. H.C. irgendwas. Und was macht Jesus? Der steht nicht hin und sagt, oh, der tolle Nikodemus, welch eine Ehre, dass er zu mir kommt. Jesus gibt ihm knallharte Antworten. Und er sagt, soll ich wieder reinkrabbeln? Er sagt Jesus, du bist ein Lehrer Israels und weißt es nicht. Das ist ein Brett. Jesus war einer, der Bretter verteilt. Aber ich sagte zu wem? Zu den Religiösen. Zu denen, die meinen, sie stehen. Zu den Huren, zu den Zöllnern war Jesus total liebevoll. Weil die kamen und weinten an seinen Füßen. Krabbeln auf den höchsten Baum, damit sie ihn sehen. Und Jesus sieht Glaube in Aktion. Bei denen, die von innen aus die Ungläubigen waren. Die eigentlichen Ungläubigen waren die Religiösen. Die haben Jesus gekreuzigt, nicht die Sünder. Alter Vater, ich spüre die Salbung. Ich hoffe, ihr spürt sie auch. Gott macht Sachen mit uns, oder? Ich muss Gas geben. Nächster Vers. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge. Damals gab es das Wort Satanisten noch nicht oder schwarze Messe oder irgendwas. Aus der Synagoge des Satans. Die sagen, sie seien Juden. Die sagen, sie wären Christen. Die sagen, sie wären gläubig. Und sie sind's nicht, sondern Lügen. Was passiert in der Synagoge des Satans? Lüge. Lüge, Lüge, Lüge ist der Vater der Lüge, okay? Jesus wird sie hierher schicken. Ich habe gestern gedacht, freue ich mich oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern Lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen, zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie der Vater uns liebt. Amen. Ist das eine Verheißung? Dass selbst die, die mit dem Feind im Bund sind, hierher kommen und niederfallen. Ich sag, Herr, mach das. Wenn du das willst, mach es. Ich bin dabei. Du auch? Wird vielleicht nicht ganz einfach, aber ich bin dabei. Amen. Weil ich weiß, dass das, was Gott tut, gut ist. Nächster Vers. Viele sind's nicht mehr. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und es fängt jetzt an. Es hat mit mit Corona angefangen, jetzt mit dem Krieg mit Russland. Wir sind in der Stunde der Versuchung. Ich hoffe, ihr begreift es. Das wird noch schlimmer werden. Will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, nicht nur Ukraine, über den ganzen Weltkreis. Inwieweit, ob das Krieg ist oder nicht, wir werden sehen. Corona war auf der ganzen Welt, okay? Den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Diese Dinge, die der Teufel tut, sind da, um die Menschen zu versuchen. Versuchung ist äußerlich, Anfechtung ist innerlich. Habe ich euch auch alles schon erklärt, Jakobusbrief. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, nicht müde geworden bist, am Wort Gottes festzuhalten. Nicht müde geworden bist, darüber zu lehren, zu predigen und so weiter, zuzuhören, will auch ich dich bewahren. Jesus bewahrt die in der Stunde der Versuchung, die toll singen können, die toll aussehen, die viel gespendet haben. Steht es hier? Nee. Er bewahrt die, die mit Geduld an seinem Wort festgehalten haben. Und du merkst jetzt schon, ich habe in Corona einige Gespräche gehabt und vor allem mitgekriegt von einigen Leuten, die mir es erzählt haben, die mit ihrer Familie, die auch gläubig sind, Streitgespräche hatten und die antworten immer du mit deinem Wort Gottes. Ja, was haben wir sonst? Du siehst, die Spreu trennt sich vom Weizen, die Böcke von den Schafen, die Namenschristen von den echten Christen. Die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Wer von euch hat Angst? Keiner? Super. Sei ehrlich. Es kommt was über den ganzen Weltkreis. Und wir werden es erleben. Nächster Vers. Da sagt nämlich Jesus, ich komme bald. Also wird die Versuchung über den Erdkreis vor der Entrückung sein. Das ist die Logik hier, oder nicht? Die Versuchung kommt über die ganze Erde und er wird uns bewahren. Amen. Und dann kommt er wieder. Wir alle hoffen, alle Christen hoffen, Jesus kommt, bevor mit dem Meister. Nö, Sammy, komm, wir gehen. So nicht. Sie können ganz höflich fragen, ob der Sammy kehrt, aber so geht's nicht. So ist die Welt nicht. Stimmt's? Wir müssen aufwachen. Sieh, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wenn du fällst, Krönchen zurecht, Rücken weitergehen. Aber nicht die Krone nehmen lassen. Lass dir von niemand die Krone nehmen. Krone steht für Autorität und Vollmacht. Amen. Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wow, eine Verheißung, das können wir im Ansatz mit unserem Verstand gar nicht begreifen, wenn du Teil des Tempels Gottes bist. Teil an dem Ort, wo Gottes Gegenwart ist, aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr dazu. Das mache ich jetzt kurz. Ihr habt schon einiges gehört heute, das müsst ihr erstmal verdauen. Nächster Vers, das ist der letzte. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Was uns der Heilige Geist sagt. Er bewahrt uns. Er hat uns eine Türe aufgemacht, die niemand schließen kann. Ist das gut? Halleluja, das ist das Beste. Wenn Gott nicht mehr hier ist, dann ist es umsonst. Aber du bist heute Morgen hier und du bist ein Teil dieser Gemeinde. Nicht, weil wir dich hergezwungen haben oder dich irgendjemand hier reinzwingt, sondern weil du irgendwas spürst und denkst, ich muss hierher, weil es dein Stall ist. Amen. Dein Stall, da wo du hingehörst, dein Zuhause, wo der Heilige Geist dich hingepflanzt hat, um Teil zu sein von was Größerem. Ist Gott gut? Vater, ich danke dir für das Wort und ich danke dir, dass du das in uns festmachst durch deinen Geist. Auch die nächsten Tage und Wochen, Papa, erinnere uns, zeig uns, offenbare uns, was das alles für jeden Einzelnen bedeutet, was es für uns als Church of the River bedeutet, was es für mich als Pastor bedeutet. Danke, Herr, dass du mit uns weitergehst, tiefer gehst. Danke, dass wir in dieser Zeit keine Angst haben brauchen, weil du uns bewahrst. Du hast es hier gesagt, du bewahrst uns in der Zeit der Versuchungen, der Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Vater, und ich danke dir, dass jede Lüge, durch dein Wort aufgedeckt wird. Du sagst, wo das Licht hinkommt, kann keine Lüge sich verstecken, kann sich nichts verstecken und verborgenen wirken, im Finstern wirken. Vater, darum beten wir, dass Licht hineinkommt in jede Situation. Ich bete auch für die Bundesregierung, für die russische Regierung, für die ukrainische Regierung. Vater, dass die fremden Mächte, die da wieder Spielball machen, dass da ein Ende kommt, dass dein Wille geschieht. Vater, wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und greif du ein, Vater. Dein Wille geschehe in jedem einzelnen Punkt. Und alles andere interessiert uns nicht. Keine Meinung, keine Richtung, sondern nur die Wahrheit. Und Jesus, du bist die Wahrheit, die in uns wirkt. Vater, gib uns einen festen Gürtel, einen starken Gürtel. Einen festen Gürtel, der das Schwert trägt und einen starken Gürtel, der die Hose hält und der unsere Blöße bedeckt und der uns vorwärts gehen lässt. Danke, Herr, für diesen Gürtel in Jesu wunderbaren Namen und den Rest der Waffenrüstung. Amen.